Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 23. Bei uns zu Gast Paul Lennox, Co-Founder der YSB GmbH. Paul hat über 22 Jahre für die Phoenix Contact gearbeitet, als Produktmanager, Business Development Manager und Sales Manager hat Paul über 15 Jahre China als Markt betreut. Zum Teil direkt in China als Expert, zum Teil aus Deutschland heraus. Heute ist der in Hongkong geborene Brite Gründer seiner eigenen Beratungsfirma YSB GmbH. Er hilft deutschen Unternehmen bei der Expansion nach China und umgekehrt. Hallo Paul, danke, dass du Zeit genommen hast und nach Hannover zu kommen.
Ja, hallo Xiaolong. Vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Ich freue mich auf die nächsten 30 Minuten mit dir auszutauschen.
Ja, ich freue mich auch. Du bist in 2021 mein erster Gast und ich möchte gleich meine erste Frage stellen. Wie hast du mit deiner China-Karriere angefangen?
Das ist sehr interessant. Also, ich würde nicht sagen, ich habe China ausgesucht oder China hat mich ausgesucht. Es war irgendwie eine Zusammenfindung. Während meiner Arbeit bei Phoenix Contact war die Umbruch China wurde immer wichtiger. Phoenix Contact hatte auch viel Geld investiert, in China zu expandieren. Aber zu den Zeit waren keine Expats da vorhanden. Es wurde halt ein bisschen fernbetreut. Und mit meinem Vorgesetzten kommen wir zu der Idee, im Gedanken, dass wir halt von China aus etwas anfangen und versuchen sollen.
Das war ja, weil ich aus dem Vorgespräch weiß, relativ lange her, das war 2007 oder so. Ihr seid auch als Familie nach China gegangen. Wie habt ihr damals die China-Reise vorgestellt und was habt ihr erwartet?
Das kam alles sehr plötzlich. Also diese ganze Vorarbeit, das war kein langwieriger Überlegung mit der Firma. Das ging ja relativ innerhalb dreiviertel Jahr. Haben wir das über die Bühne gebracht und als ich mit meiner Familie darüber gesprochen habe, wir haben alle so ein bisschen diese Abenteuer- und Wanderlust in unser Blut und haben gesagt, warum nicht? Es ist was anderes und ganz ehrlich, wir wussten in 2007 nicht wirklich, was uns erwartet. Es war sehr entspannt, sehr locker. Wir haben natürlich gelesen, Bücher geguckt, mit anderen Kollegen, die auch in China auf Dienstreise waren, unterhalten. Und als Familie haben wir dann entschieden, warum nicht. Na, also ein besseres Lehrbuch gibt es nicht. Das kann man nicht in der Schule lernen.
Ja, Abenteuer, vielleicht ist es gar nicht so schlechte Bezeichnung. Und wie krass habt ihr damals China erlebt? Ich meine, du bist natürlich in Hongkong geboren, hast wahrscheinlich ein bisschen erinnern können, aber deine Familie wohl gar nicht, oder?
Ja, Hongkong bin ich zwar geboren, aber ehrlich, ich habe keine Erinnerung. Ich war noch nicht mal ein Jahr alt, als meine Eltern da weggezogen sind. So, das halt steht eigentlich nur in meinem Pass, dass ich in Hongkong geboren bin. Für meine Familie, meine Frau kommt aus einem kleinen Dorf, also mit 10.000 Seelen da im Dorf, in einer großen Stadt Nanjing, wo wir hingegangen sind. Riesen krasse Unterschiede, aber wir waren alle sehr gelassen und locker und uns einfach auf das Geschehen mit uns machen lassen.
Ja, 2007 ist wirklich lange her. Du hast ja jetzt mittlerweile schon 15 Jahre China-Erfahrung auf deinem Tacho. Was würdest du sagen, Paul, jetzt zu Paul vor 15 Jahren? Was hat deine Berufserfahrung in China oder Lebenserfahrung in China dich verändert?
China hat sich auch viel geändert. Also, wenn wir sagen, 15 Jahre, also 2007, nach China zu gehen, ist ein ganz anderes China als heutzutage. Ich glaube, in unserem Vorgespräch hatten wir auch erzählt, damals waren erst der Anfang mit Smartphones. Dann, glaube ich, die erste Apple-iPhone auf dem Markt. Das heißt hier, China ist nicht das, was es heute ist. Hat sich komplett geändert. Von der Zeit, als ich da war, was mich geprägt hat, was ich gesehen habe, was ich mitgenommen habe, bin ich gelassener geworden, weniger hektischer geworden. Ich lasse Dinge geschehen, um halt nicht sofort zu agieren, erstmal zu observieren, was passiert. Wenn man von vornherein eine Entscheidung trifft, ohne das geguckt zu haben, die Dinge ändern sich immer. Und diese Gelassenheit und dieser wenig hektisch zu sein, das habe ich auf jeden Fall mich geprägt über die Zeit und habe ich auf jeden Fall mitgenommen.
Also das ist wirklich sehr interessant, weil ich habe mittlerweile über 20 Gäste interviewt und mindestens 3 oder 4 haben berichtet, weil ich stelle zum Teil dieselbe Frage, nicht immer, aber diese Frage stelle ich fast immer. Und zumindest 3 oder 4 haben sich geäußert, dass China sie sozusagen gelassener gemacht hat. Das würde ich vielleicht nochmal eine zweite Frage in diesem Umfeld stellen. Und zwar, China ist ja ein hektischer Markt. Warum ist es so, dass du nach so einer Erfahrung in so einem dynamischen Umfeld eher gelassener geworden bist?
Ich glaube, es hängt durch die Menschenmenge an. Man kann diesen Hektik nicht aus dem Weg gehen. Na, so in Deutschland hat man viel Menschenmenge. Man sucht sich einen Ort, wo da weniger sind und man sich ein bisschen Ruhe finden kann. Ja, da wird man selbst gelassen. Man kann das Hektik hinter sich lassen. In China, diese Hektik ist immer da. Es ist ständig da. Wenn man einkaufen ist, auf den Metro oder U-Bahn fährt, in die Züge, Flughafen. Das ist immer voll Menschenmenge. Du kannst es nicht aus dem Weg gehen. Deshalb muss man sich innerlich eigentlich das über dich gehen lassen und halt gelassener werden.
Das ist wirklich sehr interessant. Ich hoffe, dass einige andere Gäste deine Meinung auch teilen. Oder was heißt ich hoffe? Ich glaube, dass sie auch deine Meinung teilen. Aber deine Erklärung finde ich wirklich interessant, weil ich finde es auch, in Deutschland kann man schon einen Ort aussuchen, wo ein bisschen gelassener ist, dass man runterkommen kann. In China muss man sich selbst sozusagen kontrollieren, selbst bearbeiten, dass man gelassener wird. Das ist wirklich eine gute Erklärung. Gelassen ist ja sicherlich nicht, was deine Verantwortung angeht in China. Welche berufliche Stationen findest du in China besonders erfolgreich?
Also in China, als ich da war, 2007, bin ich mit Phoenix Contact dort entsandt worden. Phoenix Contact ist von der industrielle Verbindungstechnologie und Automatisierung Produkte. Die Aufgabe, die ich dann betreut hatte oder was ich hatte, war zu unterstützen, einen regionalen Business Unit aufzubauen. Ein regionaler Business Unit ist, ging in die Richtung, dass wir halt näher an unsere chinesischen Kunden sein wollten und halt hier den besser verstehen und Varianten schmucken durch kleine Entwicklungen vor Ort. Meine Aufgabe war, das mitzugestalten, aber hauptsächlich da als Bindeglied zu wirken zwischen den Sales, das Marketing, das Entwicklungsteam, die Produktion vor Ort und auch das gleiche Team in Deutschland, dass da ein besser Verständnis da ist.
Das ist erfolgreich, weil das neu ist, oder warum bezeichnest du das als eine sehr erfolgreiche Station?
Für mich war es erfolgreich, würde ich das nennen, weil ich habe das geschafft, dass die in den Teams zusammenarbeiten. Also in China 2007, anders als jetzt, war sehr, sehr hierarchisch aufgebaut. Das heißt, in jeder Abteilung war sein eigenes Schloss, sage ich mal, und halt jedes Schloss hat seinen eigenen Schlossherr, die man halt nicht widerspricht. Das war dieser hierarchische Vorgang, sehr, sehr stark geprägt. In die ersten Projekte habe ich mich gewundert, warum sie nicht miteinander reden. Und dieser Teamgefühl war gar nicht vorhanden, weil halt jeder Schlossherr war für sich in seinem Schloss wichtig und durfte alles entscheiden. Was ich Stück für Stück erreicht habe, war halt dieser Turn in diesem Schloss aufzumachen, dass der halt hier einer Austausch zwischen den Teams und Einheiten stattfindet, um mal ein Gefühl zu geben, dass für ein Projekt, ne, ist nicht nur eine Abteilung fertig, sondern halt das Ganze ist fertig. Ne? Für ein neues Produkt zu entwickeln, es ist nicht nur, dass das Vertrieb das verkaufen soll, dass es die Entwicklung das entwickelt, aber die Produktion, das Werkzeugbau, das Sales, Marketing, das muss alles harmonieren und nur gemeinsam kann man diesen Erfolg verantworten.
Warum war damals Einführung von Business Unit als Struktur oder als Prozess für das Unternehmen damals wichtig? Oder besser gesagt, warum ist es für den Kunden wichtig? Am Ende ist es ja doch, den Wert zu generieren für den Kunden. Warum ist es diese Umgestaltung für den Kunden wichtig?
Die Kunden wollte, also Phoenix Contact hat sehr viele Produkte, einzelne Artikel. Ne? Aber da gibt es immer den Bedarf für etwas Kundenspezifisches. Ne? Also so einen kleinen Teil und da muss man halt diese Flexibilität den Kunden gegenüber zeigen, dass okay, ihr kauft Standardprodukte, aber wir können euch diese Dienstleistung anbieten für diesen Kleinigkeiten, die ihr braucht, die nicht Standard sind und spezifisch sind, da können wir euch das mitentwickeln und schnell für euer Projekt dann auch umsetzen. Ja, das heißt, dieser kleine Entwicklungsteam, Produktions- und Werkzeugbauteam, die wir hatten, konnten wir dann schnell agieren zu den Kundenwünschen. Ja, weil halt die Kundenbindung, wenn die einer kundenspezifische Produkte kaufen, kaufen sie auch den Standardprodukt auch.
Das heißt, neben den, ich sag mal, Regalprodukten habt ihr dann für Kundenprojekte quasi solche Projektteams gegründet intern, dann auch spezifische, projektspezifische Produkte entwickelt und geliefert. Das ist so eine Mischung zwischen Standardgeschäft und Projektgeschäft.
Ja? Das ist richtig, ja.
Und als du das aufgebaut hast, oder das, die Aufbauphase war ja sicherlich nicht kurz, weil das ist ja doch eine größere Umgestaltung ist von so einer Organisation. Welche Erfolge, sag mal, Erfolgsmomente hast du und wie hast du das erreicht? Du hast vorhin gesagt, du hast geschafft, dass die Organisation in Teams denkt und oder in Teams dachte, also das ist ja schon in der Vergangenheit. Wie hast du das eigentlich geschafft?
Am Anfang sehr mühselig, sehr frustrierend. Ja, ich hatte mir viel von meiner Haare gekostet, das zu machen.
Weil ich das sieht man aber nicht.
Danke. Ich habe zu Projektrunden eingeladen und plötzlich war halt hier nur der Sales da oder war nur der Entwickler da oder halt nur einer aus Produktion. Nie zusammen. Und ich sagte, was ist das? Wieso kommen sie nicht? Und dann bin ich nach dem Meeting so rumgegangen, so, wieso warst du nicht auf diesem Meeting? Ich sagte, diesen Teil geht mir gar nichts an, da habe ich nichts zu tun, habe ich nichts mit zu tun. Dann habe ich mich entgehen lassen, dann habe ich dann nochmal alle halt eingeladen. Bin ich dann bei jedem einzelnen Teammitglied in seinem Büro vorbeigegangen, na, und den persönlich abgeholt. Quasi hatte ja so wie so einen Entenmarsch hinter mir her, ins Meetingraum. Und die saßen da alle. Ich sagte, aber diese Meeting, dieser Gesprächsstoff in diesem Meeting, das geht mir gar nichts an. Ich sagte, das geht dir natürlich was an, weil das ist, wir sind ein Team. Wir sind alle verantwortlich für den Erfolg oder Misserfolg. Ja? Auch wenn du meinst, du kannst nicht beitragen. Wenn ein Entwickler macht ein Design und du in den Werkzeugbauer sagst, ja, das ist ja Murks, kann ich nicht umsetzen, der braucht diese Information. Ja? Nur weil er das entwickelt hat, heißt nicht, dass es auch umsetzbar ist. Genauso weiter, wenn man in die Produktion denkt. Ja, nur weil halt der Entwickler was entwickelt hat und der Werkzeugbauer das Spritzgusswerkzeug gebaut hat, heißt nicht, dass die Produktion das auch zusammendengeln kann. Ihr muss alles Hand in Hand gehen, ihr muss halt dieser Fluss folgen und halt frühzeitig die Hände hoch machen, wenn ihr Probleme sieht oder andere Möglichkeiten sieht. Und das war halt dieser Erfolgsmoment, wo ich dann wirklich verstanden habe, dass die haben gar nicht in Teams gedacht. Die haben nur in der Arbeit. Also der Entwickler hat gesagt, ich muss Entwicklung. Der Werkzeugbauer hat gesagt, ich muss diesen Werkzeug bauen. Und die Produktion stand am Ende, sagte, ich habe alle diesen Einzelteile, aber die kann ich gar nicht mehr zusammenfügen. Das ist alles Murks. Das zu verstehen, war wirklich so ein Aha-Moment, wo ich sagte, okay, jetzt habe ich einen Punkt, wo ich dann richtig ansetzen kann.
Ja, ich kann mich da erinnern, Anfang 2000, in meiner eigenen berufliche Erfahrung, da hat sich in Deutschland, auch in großen Konzernen, dieses Projektmanagement-Gedanke verbreitet. Und du erzählst, diese Business-Unit-Gedanke, das ist ja nichts anderes als die Durchbrechung von Abteilungsstruktur in Prozess- oder Projektgedanke. Das heißt, in der Phase 2007, Deutschland war führend. Ihr habt ja sicherlich in Deutschland schon diese Business-Unit-Struktur gehabt und China folgt. Und wie ist es eigentlich jetzt? Jetzt oder in letztem Jahr, du warst ja auch wieder öfter in China gewesen. Und wie bezeichnest du jetzt, ist es China, was die Organisationsstruktur angeht, gleichgezogen wie Deutschland oder Menschengedanken, also Menschen-Mindset hier, ist es gleich wie in Deutschland oder anders?
Es kommt daran. Ich glaube, meine Meinung jetzt zu China, China hat sich rasend entwickelt. Das ist so schnell entwickelt, ist anders. Aber nicht überall gleich in China. Ja, ich teile für mich persönlich, mache das sehr, sehr einfach, ja, und teile China auf in vier Regionen. Nord, Ost, Süd, West. Ja. In die ostlichen Regionen, also in Jiangsu und Zhejiang, ja, da sind sie sehr westlich, sehr deutsch geprägt. Es sind auch sehr, super viele internationale Unternehmen da, die halt hier maßgeblich, weil sie diese Region geprägt hat. Und die sind wirklich sehr ähnlich in die Strukturen und eine Vorgehensweise wie viele europäische Unternehmen. In westlichen Regionen zum Beispiel, ne, da ist es sehr, sehr alt. Ne, da hat diese Innovation nicht den Fortschritten genommen, wie es im Osten ist. Das heißt, wenn ich nach den Osten gehen würde, da würde ich einen riesen Unterschied gehen mit der Vorgehensweise. Würde ich, denke ich mal, wieder anfangen habe, wie mit diesen Teams zu arbeiten, um halt hier das Netzwerk, dass das verständlich da ist. Im Norden von China, sehr viel staatliche Unternehmen, das heißt, auch in Deutschland genauso etwas, was staatlich ist, ist nicht halt das schnellste Maschine, das sich bewegt. China genauso. Also da halt braucht man auch einen langen Atmen, bevor man was umsetzen kann und was ändern kann. Aber es ist möglich. Es ist, dauert halt nur länger. Und im Süden, so, Shenzhen, Hongkong, Guangdong, da ist alles sehr, sehr schnell. Ja, da geht es hier, sage ich mal, um Geld. Ja, wenn ich was schnell machen kann und schnell mein Geld gemacht habe, da bin ich zufrieden. Auf die Dauer, auf die Langfristigkeit, zumindest in die letzten 10 Jahre, 15 Jahre, war es nicht so anvisiert. Da gibt es natürlich immer aus, wie Huawei zum Beispiel. Aber halt viele Unternehmen sind, okay, ich mache mir schnell mein Geld, bin ich zufrieden, habe ich mein Geld und was danach passiert, ist mir egal. Von daher sehe ich dann China, ja, die haben von den westlichen Unternehmen und Welt, aber halt ist es nicht gleich verteilt in das Land.
Ja, ich stimme dir zu. Ich finde auch, diese Vierteilung macht Sinn. Dennoch, in meiner nächsten Frage tue ich doch China als Gesamtmarkt. Wie bezeichnest du den Unterschied, gerne auch aus der Perspektive Phoenix Contact, zwischen dem deutschen Markt und dem chinesischen Markt?
Der Markt, würde ich sagen, der Markt ist nicht so unterschiedlich, ganz ehrlich gesagt. Ne? So von den Produkten, was die wollen, was sie tun, sind die Märkte gleich, also ähnlich, relativ ähnlich. Ne? Wo es sich unterscheidet, ist halt die Qualitätslevel, was die dann haben möchten. So halt in Europa, besonders in Deutschland, muss das Qualität vorrangig da sein. In China, für den Markt da in China, geht es eher um die Schnelligkeit, weil das Markt in China sich so rasant bewegt, in Bewegung ist.
Ja, und ich meine, für Phoenix Contact ist China als ein attraktiver Markt, aber sicherlich kein einfacher Markt. Und wobei Phoenix Contact ist ja für einen Mittelständler schon ein riesengroßes Mittelstandsunternehmen. Und was glaubst du? Du hast ja jetzt mit deiner eigenen Firma auch Erfahrung mit kleineren deutschen Firmen oder KMUs. Was ist aus deiner Sicht für die deutschen KMUs die Herausforderung, in China erfolgreich ihr Geschäft zu betreiben?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die richtige Person hat, die halt das Standort China betreut und ständig betreut. Dass man ein Netzwerk da aufbaut. Um in China erfolgreich zu sein, auch für ein KMU, man muss halt hier Vertrauen in ein Team vor Ort sein. Und man baut eine Person, die das mitgestaltet, der versucht, eine Bindungsmitglied zwischen halt die Stammfirma in Deutschland und das, was in China aufgebaut wird, um halt die Firmenprinzipien zu verstehen. Man muss wissen, man kann ein Volk nicht ändern, man soll auch nicht versuchen. Man muss das Volk nur verstehen. Ja? Das heißt, eine Person, der diese Aufgabe hat, na, für ein KMU in China zu etablieren, muss halt im Vordergrund und im Fokus haben, das Markt und das Volk zu verstehen und nicht zu ändern. Wenn man versucht, es zu ändern, wird man scheitern, ganz schnell. Man muss das verstehen. Man muss aber diese Person, man muss auch in der Lage sein, das chinesische Gegenüber auch klar zu machen, dass auch in Deutschland haben wir auch unsere Kultur und unsere Wege, dass die das auch verstehen, sodass man sich vernünftig in der Mitte treffen kann. Viele von meiner Erfahrung und von meinem Netzwerk aus der Vergangenheit, viele haben sich beschwert und sind auch letztendlich auch gescheitert mit den Vorhaben in China, weil sie immer was ändern wollte. Ja, und meiner Meinung nach, das Ändern ist das falsch, ist das Verständnis dafür ist wichtig, auf beide Seiten vorbeizubringen. Da braucht man halt eine gewisse Affinität. Nur um das Vertrauen zu gewinnen, dass man halt ja was sagen kann, dass der Mann nicht beleidigt ist, und auch von beiden Seiten, dass man kämpft. Ja, als Beispiel bei Phoenix Contact zum Schluss in Sales Management habe ich meine Aufgabe gesehen. Ja, wenn ich in China zu Besuch war, war meine Aufgabe, das Stammhaus zu vertreten und die Interesse von der Stammhaus zu vertreten. Aber genauso, als ich in Deutschland war, meine Aufgabe halt, das Top die Gesellschaft zu vertreten im Stammhaus. Das Haus auch versteht, das Vorgehensweise in China. Man kann sich nicht ändern, man muss sich nur annähern. Und das ist halt wichtig und Entscheidung für eigentlich jeder Unternehmen, nicht nur KMUs, dass man dieses Prinzip verstanden hat.
Glaubst du, dass die deutschen Unternehmen in China, was Vertrieb und Business Development angeht, gut machen? Und wo gibt es aus deiner Sicht noch Verbesserungspotenziale?
Verbesserungspotenzial gibt es immer. Überall, nicht nur in China, sondern auch hier in Deutschland. Für Entwicklung in China, ich glaube, für viele Unternehmen ist halt diese Angst, dass was geklaut wird, dass es nicht hier das Unternehmen zusteht. Ja. Kann ich auch nicht beantworten, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Ja, deswegen gibt es immer halt Vermutungen hin und her. Aber kann ich nicht zu 100% sagen, was ist korrekt und was ist nicht korrekt. Um das besser zu machen, ist wirklich halt hier das Menschliche zu betrachten, um halt hier ein Team aufzubauen und ein Team zu halten, ne, der auf Vertrauen stattfindet, dass halt einen Markt. Sehr gutes Beispiel mit Phoenix Contact. Ist seit 1993 in China stetig. Und der Geschäftsführer, der Präsident, ist der Gu Jiandang, ist da seit Anfang. Der ist halt über 25 Jahre bei Phoenix Contact. Was sehr ungewöhnlich ist für ein chinesisches Unternehmen. Auch die Mitarbeiter bei Phoenix Contact in China, die sind sehr viele, sehr, sehr lange dabei. Also 10 Jahre, 15 Jahre plus. Und für mich, das ist das, dieses Vertrauen in ein Unternehmen und gegenseitiger Respekt von den Kulturen, der halt einer Beflügeln von das Geschäft und das Unternehmen in China unterstützt.
Also du hast gesagt, in Teamzusammenarbeit und langjährige Mitarbeiter halten, reicht das als Kernkompetenzen? Oder andersrum gefragt, wäre ein deutscher KMU dich als Betriebsexperten fragen würde, wie kann ich meinen Verkauf verbessern in China? Was fällt dir spontan ein?
Die sollen einer von meinen Seminaren besuchen. Das wäre gut. Oder von deinen Seminaren besuchen. Das zu sagen. Man muss den Markt verstehen, man muss den Kunden verstehen. Und halt den Vertrieb für mich ist nicht nur was zu verkaufen. Vertrieb ist sehr psychologisch. Man muss halt der Kunde verstehen und muss auch der Kunde von der Kunde verstehen. Meiner Meinung nach wird sehr viel Geld investiert in Studien und Marktstudie hier und da. Aber viele von den Antworten, die man benötigt, um erfolgreich zu sein, hat man schon in eigenen Unternehmen. Man muss halt diese Daten, die man schon in die eigenen Unternehmen hat, muss man schon wissen, wie kann ich das analysieren, um meinen Sales und meinen Vertrieb weiter zu stärken. Und da nochmal in Zusammenhang hier mit das Marketing und der Produktion. Was ist dadurch? Da wird, wie gesagt, viel Geld an meine Studie zu kaufen. Es wird alles gelesen, sieht alles schön und bunt aus. Ja? Aber letztendlich, diese Information ist nicht so wichtig wie die Information, die man selbst schon in eigenen Unternehmen hat. Man muss nur wissen, wo kann ich suchen, diese Informationen in meinem Unternehmen, was mache ich mit dieser Information? Wir sind alle da im Moment hier so mit Data, Data, Data. Wir wollen alles hier haben, alles digital, Data, Data. Wir sammeln so viel, aber analysieren einen Bruchteil davon. Und diese Data ist das, was wir eigentlich nutzen können, um halt hier unsere vertriebliche Stärke weiter auszubauen.
Ja, also das macht mir sehr viel Spaß, das dir zuzuhören. Also ich denke, das sind die richtigen Empfehlungen, der Markt und den Kunden besser verstehen und langjährige Mitarbeiter halten und in Teams verschiedene Funktionen, Abteilungen zusammenzuarbeiten. Das sind auch aus meiner Sicht die richtigen Empfehlungen für die deutschen KMUs, um in China mehr zu verkaufen. Und ich würde so langsam zu letzten Abschnitt unserem Gespräch kommen. Du hast ja sehr mutig nach langjähriger Erfahrung bei Phoenix Contact dich selbstständig gemacht als Unternehmensberater und hast quasi schon eine Zukunftsplanung. Was ist deine Vision mit deiner neuen Unternehmung YSB GmbH?
Meine Vision ist, anderen zu helfen. Ja, ich glaube, das ist halt hier, sollte jeder sich irgendwann in seinem Leben da als Ziel haben, anderen zu helfen. Ja, und halt diese Erfahrung, die ich habe, ja, das möchte ich nutzen, um halt hier viele kleine mittelständische Unternehmen zu helfen, einen Fuß zu fassen in internationalen Märkte, neue Märkte zu erkunden. Die Welt ist eine Kugel, ja? Das heißt, man trifft sich immer wieder. Ja, und halt dieser Markt, diesen globalen Marktplatz, ne, das ist so. Und man muss halt durch die Erfahrungen von anderen lernen oder halt Abkürzungen finden oder halt versuchen, daraus zu lernen, dass nicht gleiche Fehler gemacht werden. Und es ist diese Erfahrung, die ich über die Jahre gesammelt habe, die ich auch weitergeben möchte, um halt genau diesen Unternehmen zu unterstützen, erfolgreich in anderen Märkten zu sein. Sei es hier von Deutschland nach China oder China nach Deutschland.
Das ist schön, das zu hören. Und ich habe noch ein paar persönliche Fragen. Und zwar, du bist natürlich auch in China WeChat erfahren. In Deutschland nutzt man eher WhatsApp. Nutzt du jetzt noch WeChat? Ich nehme an, ja. Und was deine Kontakte angeht in WeChat, hast du mehr chinesische Menschen in deiner Kontaktliste oder eher internationale Kontakte in deiner WeChat-Kontaktliste?
Ich habe beide, also internationale, obwohl chinesische Kontakte, aber überwiegend ist wirklich chinesische Kontakte. Weil das ist halt das Kommunikationsmittel Nummer eins in China. Also ohne WeChat heutzutage in China kann man meiner Meinung nach kein vernünftiges Geschäft abwickeln oder halt Kundenkontakte pflegen. Also das, ja. Die Zeitalter von E-Mails ist China eher ablaufend als aktuell. Ich habe vieles wird alles per WeChat gemacht. Da wird Dokumente per WeChat geschickt, da wird Präsentationen per WeChat geschickt. Es läuft alles über WeChat. Und WeChat ist natürlich in China das Nummer eins. Es geht nicht nur um Kommunikation, sondern halt ist auch Zahlungsmittel. Das ist halt hier der Menükarte für jeder Restaurant. WeChat umfasst alles. Das heißt, in China ohne WeChat, das klappt nicht.
Ja, du hast ja auch in 2020 lange in China gelebt oder gearbeitet. Wie erlebtest du China in der Corona-Zeit?
Das war die 6 Monate, sagen wir, Zwangsaufenthalt in China, war sehr interessant. Ich sage Zwang, das ist aber nicht negativ gemeint, sondern halt nur länger als geplant, am einen Stück. Aber die Zeit war da, die Chinesen privat, vielleicht haben sie gemeckert über halt viele Vorgehensweise, aber die waren loyal und haben das umgesetzt. Und das hat sich jetzt ausgezahlt. Die Zeit, als ich in China war, dann konnte ich halt hier in Restaurants gehen, die Kneipen waren auf, die Fitnessstudios waren auf, die Parks waren alle auf. Man konnte umfassend alles machen. Mit Respekt, mit Maske zum Teil, mit Abstand, aber man konnte alles machen. In Deutschland war halt das nicht möglich und jetzt immer noch nicht möglich. Interessant war die Zeit, dass in China, von Februar bis August, als ich da war, ich habe mein Portemonnaie, die ich in Deutschland immer dabei habe, habe ich in der Schublade gesteckt und für ein halbes Jahr nicht gesehen und nicht benutzt. Ich bin wirklich nur mit meinem Handy überall hingegangen, weil ohne Handy, ohne WeChat funktioniert nichts in China. Eine skurrile Geschichte. Ich wollte am Flughafen, Entschuldigung, am Bahnhof einen Kaffee kaufen. Das war ziemlich der Anfang meiner Aufenthalt da dieses Jahr. Und ich habe hier so einen 100-RMB-Schein gehabt, im Starbucks jetzt vorgelegt und die guckten mich entsetzt an und sagten, was ist das? Und die hatten kein Kleingeld zu wechseln.
Ja.
Und glücklicherweise, da war so ein netter chinesischer Herr hinter mir, hat sich gelächelt. Der hat für mich einen Kaffee bezahlt, weil er gesehen hat, ich habe nur Geld und war zu dem Zeitpunkt nicht mit WeChat ausgestattet, dass ich ein Geldkonto da eröffnen konnte. Das war sehr interessant. Das heißt,
da kriegst du einen Kaffee geschenkt, weil du WeChat Pay hattest.
Weil ich mit Geld bezahlen wollte.
Ja, sehr schön. Die nächste Frage von mir ist nicht jetzt auf Corona-Jahr gezielt, aber wenn du wenn du in Deutschland bist, was vermisst du aus China allgemein?
Das ist eine sehr schwierige Frage. So viel. Also ich habe viele Freunde in China. Vermisse ich diese Gesellschaft. Aber ich vermisse auch diese Kontakte mit Kunden, mit Geschäftspartnern. Das ist das, was ich hauptsächlich im Moment vermisse. Diese digitale Welt, diese Zoom-Meetings, diese Teams-Meetings, WeChat-Video, so weiter und so fort, alles sehr gut. Aber ich glaube, immer noch ersetzt kein persönlicher Besuch, wo man halt die Person in die Augen sehen kann und halt auch die körperlichen Gesten dann auch mit aufnehmen kann. Das ist das, was ich vermisse.
Ja, also das ist ein schönes Schlusswort. Gut, dass wir uns heute zum Interview uns getroffen haben, auch wenn technisch jetzt nicht alles perfekt war. Und ich finde es auch, dass unter anderem auch ich genieße in so einem Interviewgespräch, dass man mit Menschen zu tun hat, die viele China-Erfahrung haben. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Und meine allerletzte Frage heute: Hast du noch einen weiteren Experten, China-Experten oder eine Expertin für mich, der vielleicht oder der die vielleicht an dem Gespräch teilnehmen kann?
Ich habe viele Kontakte, die solche Erfahrungen haben, aber vor ich irgendwelche Namen nennen kann im Moment in diesem großen Podcast, würde ich mir erstmal vergewissern, ob die auch bereit sind, dazu in so einem Podcast teilzunehmen. Ne? Aber ich würde auf jeden Fall mit Ihnen sprechen und wenn ich Informationen habe, dann würde ich das gerne auch an dir weitergeben.
Das ist sehr nett. Ich freue mich sehr. Paul, danke, dass du heute Zeit genommen hast und dass wir uns in Hannover live treffen können. Und ich bedanke mich und wünsche dir noch schöne restliche Feiertage.
Shalom, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch und vor allem bleib gesund.